Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe des Money Train Podcasts. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, und wenn man an Dividende denkt, dann ist das ganz oft mit vielen Wünschen verbunden, beispielsweise nach regelmäßigen Ausschüttungen, ein passives Einkommen und vielleicht im Idealfall, wenn man träumen darf, vielleicht sogar eine finanzielle Absicherung für die Rente, vielleicht sogar ein bisschen Rentenersatz oder so. Aber wie plausibel ist das? Wie gut kann das funktionieren? Was hat es mit Dividenden auf sich? Für wen eignen sie sich? Darüber möchte ich heute sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder nicht alleine hier im Studio bin, sondern jemanden bei mir begrüßen kann. Und zwar Michael Herrmann. Er ist Redakteur bei Der Aktionär und Experte für Versicherer, Immobilien und Banken. Hallo Michael.
Hallo Nadine.
Und wir sprechen heute über Dividenden. Und da erstmal die Frage vorweg. Für wen sind denn überhaupt Dividendenaktien geeignet? Ist es für diejenigen, die vielleicht weniger Zeit haben, jeden Tag die Charts zu analysieren, die ein bisschen Sicherheit wollen? Oder vielleicht beschreib doch mal, für wen sind dann aus deiner Sicht überhaupt Dividendenaktien besonders interessant?
Kurz gesagt, für alle. Aber natürlich, man wird jetzt mit einer Dividendenaktie nicht den Highflyer bekommen, der sich in einem Jahr verdoppelt vom Kurs oder vervielfacht gar. Aber auf lange Sicht, dafür kriegt man schöne Renditen, jährliche Renditen und Auszahlungen. Das nimmt man ja auch gern hin. Und deswegen ist es für alle geeignet. Es gibt ja auch unterschiedliche Dividendenaktien, je nach Anlegertyp dann auch.
Und kann man sagen, für welchen Anlegertyp die sich ganz besonders eignen, so Dividendenaktien im Allgemeinen?
Ja, wenn man langfristig orientiert ist, definitiv so. Und ja, klar, auch wenn man sagt, für die Rente, wenn ich sage, ich will ein Zusatzeinkommen bekommen, kann ich das schon auch über Dividendenaktien mir besorgen?
Da gehen wir später noch drauf ein, wenn man natürlich wissen will, vielleicht wie viel Kapital bräuchte es für ein ganz gutes, lukratives Einkommen dann im Alter. Da reden wir später noch drüber. Aber dafür ist natürlich relevant, überhaupt auf passende Aktien zu setzen, die dementsprechend eine Dividende eben ausschütten. Was sind denn gute Dividendenaktien? Wie erkennst du die denn zum Beispiel?
Ja gut. Erstmal, dass sie überhaupt eine Dividende zahlen, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Dann sollte natürlich die Höhe schon auch stimmen. Also ich meine, selbst ein Media zahlt ja mittlerweile auch Dividende, aber das da so unter 1%, obwohl sie jetzt, glaube ich, um 100 oder 1000% gesteigert haben, ist das natürlich noch keine Dividendenaktie. In meinem Verständnis fängt das so bei 4%, 5% Dividende im Jahr an als Ausschüttung. Da wird es dann schon interessant. Aber natürlich sollte man nicht nur auf die Ausschüttung achten, weil das kann dann auch gefährlich werden. Weil oft, wenn sie zu hoch gerade auch die Ausschüttungen sind, ist die Gefahr, dass man dann nur ein Schmerzensgeld sich einkauft.
Das heißt, man sollte vielleicht bei bestimmten Zahlen sogar vorsichtig sein?
Ja,
kann man sagen, dass das ein Warnsignal, je höher eine Dividende ist? Oder ist das jetzt so
pauschal gesagt? Doch. Also ich finde schon so ab 7-8% sollte man schon genauer hinschauen, ob das wirklich, wie geht's dem Unternehmen? Sollte man natürlich auch generell, das ist noch ein Rat, wie finde ich die richtigen Dividendenaktien, auf die Qualität des Unternehmens zu schauen. Und da ist dann halt die Frage, oft ist es wirklich so, das sind dann Unternehmen, die seit Jahren, die Geschäfte laufen schlecht, sie schrumpfen, die Gewinne schrumpfen. Und so als Schmerzensgeld zahlt man dann halt immer mehr Dividende. Die Dividende wird natürlich auch höher, wenn sie jetzt der Kurs halbiert, dann werden halt auch 10%, also aus 5%, 10%. Das ist dann oft auch die Ursache von den hohen Dividendenrenditen, wenn der Kurs einfach extrem gefallen ist.
Auf welche Kennzahlen achtest du dann konkret, wenn du dir jetzt das anschaust? Also wenn du dir denkst, okay, das könnte vielleicht ein Warnsignal sein, die hohe Dividende vielleicht aber auch nicht. Was guckst du dir dann da so an?
Ja, ich schaue mir dann schon mal die Geschäftsberichte, Entwicklungen an. Wir haben ja hier Bloomberg, aber eben auch auf den Webseiten findet man die Unternehmensberichte der letzten Jahre. Und wenn die dann einfach ihre Unternehmen und ihre Gewinne und Umsätze weiter gesteigert haben, dann ist es schon mal ein Zeichen, okay, dann ist das Geschäft gesund, zumindest bisher. Kann natürlich immer noch sein, dass irgendwas droht, wie bei den Autobauern, das ja auch sich schon abgezeichnet hat, dass die Gewinne da wegschrumpfen werden. Das schaut man sich dann schon an. Und die Ausschüttungsquote ist auch so ein wichtiger Punkt. Also man kann ja, jedes Unternehmen entscheidet jedes Jahr selber, wie viel sie ausschütten wollen. Eine gesunde Quote ist, wenn ich erstmal nicht mehr ausschütte als den jährlichen Gewinn. Gibt Unternehmen, die schütten mehr als den jährlichen Gewinn, da wird es dann kritisch, weil das nimmt dann die Substanz vom Unternehmen weg. Aber wenn so zwei Drittel vom Gewinn ausgeschüttet werden, dann hat man auch Puffer, wenn man ein Jahr schlechter wird, dass man nicht gleich die Dividende senken muss. Weil Dividendenkontinuität ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also, dass ein Unternehmen wirklich stabil gezahlt hat, keine Ausfälle sind, wirklich in jedem Jahr zahlt und im besten Fall in jedem Jahr steigert. Also da gibt's auch genug Unternehmen, die das wirklich auch hinbekommen haben über Jahrzehnte.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Warnsignale gesprochen, das ist aber auch Sachen, zumindest jetzt mit dieser Kontinuität gesagt, das wäre jetzt für dich eher was Positives. Was sind denn für dich noch so Punkte, bei denen du sagst, das macht jetzt eine gute Dividendenaktie aus deiner Sicht aus?
Ja, also auf jeden Fall mal ein gutes Geschäftsmodell, ein stabiles Geschäftsmodell. Als Klassiker sind dann oft ja auch die Versicherer genannt oder Telekom-Konzerne. Die müssen nicht jedes Jahr das Rad neu erfinden. Eine Versicherung bleibt halt eine Versicherung. Die müssen jetzt auch nicht einen neuen KI-Chip entwickeln. Dementsprechend haben die auch ihre Kosten im Griff. Und das Risiko ist überschaubar. Und das macht es natürlich auch planbarer für die Dividende. Und dementsprechend kommt eben aus dem Bereich auch oft spannende Aktien für Dividendenanleger. Eine Munich Re ist halt so das Musterbeispiel in Deutschland dafür. Die hat seit 1970 die Dividende nie gesenkt. Also das ist dann schon ein Zeichen, warum sollte das dann in den nächsten 50 Jahren passieren, wenn es in den letzten 50 Jahren nicht der Fall war.
Gut, man weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt.
Genau, das ist natürlich immer die wichtige Einschränkung dabei, dass es nicht garantiert ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon höher.
Nach Dividendentipps frage ich dich später auch nochmal, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch noch, wie sicher sind denn jeweils die Dividenden? Gerade wenn ich jetzt dann darauf hinblicke, vielleicht damit Zusatzeinkommen längerfristig aufzubauen. Was ist so da deine Erfahrung, bevor wir dann wirklich der Frage nachgehen, wie viel Kapital wäre denn super für relativ sichere, entspannte Rentenzeit, was das angeht? Aber wie sicher hältst du denn so Ausschüttungen im Allgemeinen und vielleicht woran erkenne ich das, woran liegt das?
Ja, also da reicht die Bandbreite auch von komplett unsicher bis schon sehr, sehr sicher. Also genau da schaut man sich dann eben an. Wie war es in der Vergangenheit? Gibt es das Geschäftsmodell wie jetzt bei den Autobauern, wo wirklich durch E-Mobilität einfach wirklich eine Revolution im Gange ist, die wirklich das gesamte Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellt? Das sehe ich jetzt dann zum Beispiel bei der Versicherung weniger. Es gab da auch mal so ein bisschen kurzzeitig die Angst, dass die KI die Versicherer bedroht. Das hat sich aber dann doch auch wieder relativ schnell beiseite geschoben. Und das sind schon so Sachen, die für Dividendenanleger ist das schon ein wichtiger Punkt.
Vielleicht magst du mal ganz kurz vielleicht für Dividendenansteiger beschreiben. Erst einmal, wo wird denn die Dividende entschieden? Wann ist es soweit?
Genau.
Von welchem Punkt? Vielleicht magst du mal ganz kurz vielleicht so als kleiner Einschub.
Ja, die Basics, genau. Ja, klar. Also in der Regel ist es so, dass der Tag der Hauptversammlung, da wird die Dividende beschlossen. Der Vorstand, Aufsichtsrat schlagen das vor, die Aktionäre stimmen drüber ab. Ist aber in der Regel eine Formalität. Also ich wüsste jetzt spontan auch nicht, dass das irgendwann mal abgelehnt worden ist, wenn ein Vorstand eine Dividende vorgeschlagen hat. Weil das wird ja in der Regel schon so der Dividendenhistorie angepasst. Und die Aktionäre sind ja auch froh, wenn es eine Auszahlung gibt. Gibt auch Ausnahmen, so wie Bayer zum Beispiel. Da war ja wirklich auch das Geschäftsmodell auf dem Prüfstand. Die haben sich ja übernommen mit der Monsanto-Übernahme. Die war teuer. Da war es dann sinnvoll, die auch mal zu streichen. Und da kann es schon auch mal sein, dass so ein großer doch auch ins Wanken gerät. Aber trotzdem. Genau, und die Hauptversammlung, da waren wir ja eigentlich. Da wird es beschlossen. Das ist dann auch in der Regel der Stichtag, nennt sich das für die Dividende. Das heißt, an diesem Tag abends muss die Aktie im Depot liegen, eingebucht sein. Und dann habe ich Anspruch auf die Dividende. Danach der Tag nennt sich Ex-Dividende. Da wird dann kein Dividendenanspruch mehr zugestanden dem Anleger. Führt dann in der Regel dazu, dass die Aktie um die Dividendenrendite am nächsten Tag reduziert wird. Der Dividendenabschlag, das ist ja dann so, wenn das so 5% sind, dann sieht die Aktie immer tiefrot aus. Dann kommen die Fragen rein, was ist bei der los? Da kann man sagen, okay, ist der Dividendenabschlag und keine negative News. Ja. Und die Auszahlung kommt dann meistens ein paar Tage später im Depot. Das kommt auch ein bisschen darauf an, bei ausländischen Aktien ist es manchmal ein bisschen anders. Aber bei deutschen Aktien ist das schon so die absolute Regel.
Dividenden, jetzt hast du von Auszahlungen gesprochen. Ich glaube, die meisten oder nahezu alle freuen sich wahrscheinlich, wenn es die Auszahlung möglichst groß ist. Vielleicht auch dann im Alter regelmäßig kommt, vielleicht als nettes Zusatzeinkommen oder vielleicht sogar Rentenunterstützung, vielleicht sogar Ersatz. Aber da muss ich schon in gewisser Weise ein bisschen was vorher investieren, oder? Ich glaube, du hast im Vorfeld, hast du mir erzählt, das mal so ein bisschen grob überschlagen. Ich meine, wir wissen alle immer nicht, Unwägbarkeiten sind immer mit drinnen, aber wie könnte das dann ausschauen mit der entspannten Rente dank Dividende?
Ja gut, das ist natürlich immer abhängig vom Lebensstandard und was man dazu braucht, aber ich sag mal, das ist mal so überschlagen, wenn man so eine Dreiviertelmillion sollte man schon ansparen, um wirklich bequem davon zu leben. Ab einer Million sollte es unproblematisch sein, dass wenn man so, wären dann 50.000 im Jahr bei einer 5% Dividendenrendite. Wenn man da noch die Steuer abzieht, hat man immer noch 3.000 Euro im Monat. Ich glaube, das sollte den meisten dann schon in der Rente reichen. Klar, dann kommt es halt darauf an. Wenn ich weniger brauche, dann dementsprechend weniger. Wenn ich mehr haben will, dann dementsprechend mehr.
Genau. Du hast schon angesprochen, Thema, wir gehen jetzt gleich noch auf Dividendenstrategien ein. Aber ein anderes Thema hast du auch schon angesprochen, Steuer.
Genau, das ist auch so ein Punkt. Steuer, da spricht man ja ungern drüber, ist ein leidiges Thema, vor allem auch, wenn man die Einkommensteuer jedes Jahr machen muss. Aber es gibt so ein paar Besonderheiten. Also bei deutschen Aktien ist es auch relativ unkompliziert. Da wird Einkommensteuer drauf fällig, 25% plus Soli und Kirchensteuer, je nachdem, ob man in der Kirche ist oder nicht und in welchem Bundesland. Aber so grob sind das 25-28%, die abgehen. Die behält im Normalfall der Broker einfach auch direkt ein. Man hat ja dann noch einen Freibetrag pro Jahr in Deutschland von 1.000 Euro pro Person. Das würde dann da auch berücksichtigt werden, wenn es beim Broker ist. Bei ausländischen Aktien ist es dann etwas komplizierter. Da wird meistens eine Quellensteuer direkt vom Land, wo das Unternehmen sitzt, also England, Frankreich, Schweiz, einbehalten. Das ist für die quasi so die Sicherheit, dass du als Anleger nicht irgendwie das unterm Tisch fallen lässt. Da muss man schon schauen, dass gerade bei Schweizer Aktien, die verlangen 35% Quellensteuer, das reduziert dann natürlich schon die Gesamtrendite spürbar. Ist natürlich so, bei vielen kann man dann das anrechnen lassen, meistens so 15% werden dann in Deutschland direkt abgezogen vom Finanzamt. Aber eben auch nicht überall. Und was drüber geht, muss man dann mehr oder weniger kompliziert je nach Land zurückfordern. Und das werden aber wahrscheinlich die wenigsten machen.
Aber es braucht auf jeden Fall einen Plan und eine Strategie. Ja. Und ich vermute mal, auch hier gibt es verschiedene Ansätze, wie man am besten ja für sich selber einen Plan macht, auf Dividendenaktien zu setzen. Was siehst denn du so als die Kernstrategien an? Wie sehen die denn aus?
Ja, also es gibt so bekannte Strategien, die relativ simpel umzusetzen sind. Dogs of the Dow ist eine der bekanntesten. Da setzt man immer am Jahresanfang auf die Aktien aus dem Dow mit den höchsten Dividendenrenditen. Das gleiche gibt es für den DAX, da nennt sich dann DIFDAX. Das kann man über einen ETF abbilden. Ja, das wäre so eine ganz einfache Strategie. Es gibt auch andere Dividendenfonds, aktive Fonds oder eben Dividendenaristokraten. Das finde ich einen recht spannenden Ansatz, da geht es eben auch um Dividendenkontinuität und Dividendenerhöhung. Da sind nur Unternehmen enthalten, die mindestens 25 Jahre am Stück ihre Dividenden erhöht haben. Und das ist dann schon
zumindest vergangene 25 Jahre nach Stabilität.
Genau. Also das ist schon, da haben wir ein Unternehmen schon mal über einen langen Zeitraum bewiesen, dass das Geschäft stabil ist, tragfähig ist. Genau, es gibt sogar Unternehmen, die haben 71 Jahre die Dividende erhöht. American Waterworks.
71.
Aber auch eine Coca-Cola oder Procter & Gamble, so bekannte Namen, die sind mittlerweile auch schon bei über 60 Jahren, wo sie jedes Jahr die Dividende erhöht haben. Das kann man auch ganz gut abbilden. Also da habe ich für meine Tochter auch einen ETF-Sparplan drauf. Genau.
Wie sieht es denn eigentlich derzeit aus mit dem richtigen Zeitpunkt für Dividendenaktien? Kannst du sagen, dass eine bestimmte Marktphase vielleicht besonders geeignet ist? Oder ist jetzt vielleicht der ideale Zeitpunkt aus deiner Sicht, speziell auf Dividendenaktien zu setzen? Oder vielleicht ein passender Monat, vermutlich je nach Unternehmen kurz vor der Hauptversammlung, könnte man jetzt ganz einfach ausdrücken. Aber vielleicht magst du mal uns kurz beschreiben, inwieweit da vielleicht gerade jetzt eine besonders günstige oder vielleicht auch ungünstige Phase ist, um sich des Themas zu widmen.
Ja, also bei uns in Deutschland ist die Hauptdividendensaison im Mai, also jetzt quasi schon durch.
Ist doch dieser Spruch, oder?
Ja, genau. Das liegt natürlich auch daran, dass viele da Dividenden zahlen und dann der Dividendenabschlag die Performance drückt. Deswegen sehe ich noch, ich hatte es bei der Allianz für einen Aktionär für die Website mal ausgewertet. Das ist der mit Abstand schlechteste Monat der Allianz, wenn man das aber den Dividendenabschlag rausrechnet, ist es eigentlich ein neutraler Monat für die Allianz. Also
dieser Börsenspruch, der ist ja bekannt. Ja,
genau, der liegt zum Teil auch daran, dass im Mai hohe Dividendenabschläge teilweise anfallen. Aber generell ist eigentlich immer die Zeit für Dividendenaktien, weil es eher was Langfristiges ist, weil ich einen Sparplan drauf mache oder wenn ich mal Sonderzahlungen habe, wo ich da wirklich was reinstecke und ein paar Aktien verteile oder ein ETF, ist eigentlich immer Saison. Sie laufen natürlich tendenziell eher schlechter, wenn so die richtigen Bullenphasen sind, weil dann laufen halt die Themen, die kurzfristig angesagt sind, besser, noch besser. Aber in der Regel laufen dann auch Dividendenaktien und man muss sich da nicht ärgern, weil es deutlich besser ist im Normalfall als Festgeld, Cash oder sonst irgendwas.
Jetzt haben wir schon ein paar Namen erfahren. Ja. Gibt es uns sonst noch ein paar Tipps, die man sich vielleicht aus deiner Sicht zumindest mal vielleicht angucken könnte? Also welche Werte fändest du jetzt gerade vielleicht einfach nur spannend?
Ja, also ich meine, der Klassiker werden ja schon die Munich Re. Die ist uns zwar im Heft ausgestoppt kurzfristig, aber für einen Langzeitinvestor ist das einfach eine spannende Basisaktie im Dividendenbereich. Das gleiche für die Allianz. Das ist ein bisschen Geschmackssache, ob man lieber Munich Re will oder die Allianz. Ich persönlich mag die Munich Re lieber, weil sie Rückversicherung und Erstversicherung kombiniert. Aber die Allianz ist schon auch stark und gerade jetzt die Zahlen waren halt auch wirklich wieder stark. Das hat man auch auf der Seite geschrieben. Da macht man wenig verkehrt. Wie gesagt, Versicherer ist ein stabiles Geschäftsmodell. Jeder braucht eine Versicherung. Die sind nicht unbedingt die beliebtesten Unternehmen. Ich glaube, so, es gibt immer so Image von Branchen, da sind Versicherer in der Regel so unter den letzten zwei oder drei dabei. Aber man muss sich ja nur mal vorstellen, was wäre eine Welt, wenn ich keine Autoversicherung hätte oder mein Haus nicht versichern könnte und das brennt dann ab. Und deswegen, da spart man ja auch als letztes mit dran.
Ist aber natürlich trotzdem so, dass man wahrscheinlich auf den Kurs und die Marktphase etc. mit achten sollte und dann nicht nur auf die Dividende. Das hat natürlich auch Einfluss auf das eigene Portemonnaie.
Ja, absolut. Aber ansonsten ist natürlich nicht nur Versicherer spannend. Ich meine, Telekoms sind auch so eine Sache. Da hat man jetzt vor ein paar Ausgaben im Heft auch einen spannenden Wert aus Osteuropa. Die ungarische Telekom-Tochter, die ist auch spannend. Mit sogar 7,5% Dividende. Und trotzdem ist das Unternehmen gut. Da ist es eben nicht so, dass man da Schmerzensgeld bekommt, weil das Unternehmen schlecht läuft, sondern die steigern ihren Gewinn gut. Da kommt jetzt noch so ein bisschen eine Sondersituation dazu. Durch den Regierungswechsel in Ungarn könnte da jetzt auch wirtschaftlich nochmal so ein Zusatzboom kommen. Da braucht man natürlich, das war so auch ein bisschen der Hintergrund, warum ich mir die dann mal auch näher angeschaut habe, was gibt's in Ungarn so für Aktien. Genau, aber ansonsten auch Ölaktien sind natürlich auch oft dabei, was attraktive Dividenden angeht. Da muss man natürlich auch genauer hinschauen. Bis letztem Jahr hat man gedacht, so Öl braucht irgendwann keiner mehr. Jetzt hat man natürlich gemerkt durch den Iran, okay, Öl wird trotzdem ein Thema bleiben. Der Ölpreis ging rauf und ja, da hat man so letztes Jahr im Herbst in einem Aktienreport die Petrobras relativ früh dabei. Das ist so der brasilianische Mineralölriese, der war damals bei einem KGV von 4% und 13% Dividende. Und das kalkuliert auf einem Ölpreis von $70.
Da sind wir ein bisschen.
Da sind wir jetzt in einer ganz anderen Region. Dementsprechend ist da natürlich auch noch der Kurs ganz gut gelaufen und die Dividende ist aber trotzdem immer noch attraktiv. Also das sind schon so Sachen, die machen dann Spaß, da mal genauer hinzuschauen. Und da lohnt es sich dann auch mal so, die Einzelaktien rauszunehmen und nicht nur den ETF oder Fonds auszuwählen.
Aber wie gesagt, Ölpreis macht es deutlich. Man weiß nie, wie sich alles immer entwickelt. Wie du schon sagst, vor $70 Barrel, jetzt haben wir ja...
Genau, also die war für $70 das Barrel schon interessant und jetzt natürlich noch dementsprechend mehr.
Jetzt noch zum Abschluss. Ich glaube, wir haben schon einiges besprochen. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, aber es gibt jetzt nicht immer nur Ausschüttung in Geld, ganz salopp gesagt, sondern auch vielleicht noch so ein paar andere Möglichkeiten. Erzähl doch mal, was für Goodies manche vielleicht für die Attraktivität doch noch so haben manchmal.
Ja, also es gibt so ein paar Unternehmen, die zahlen eben nicht nur Geld, sondern auch Naturaldividenden oder Sachdividenden, nennt man das dann. Der Klassiker ist so Lindt, da kriegt man so einen Schokokoffer, wenn man auf die Hauptversammlung kommt. Bei Lindt muss man natürlich sagen, die Aktie ist so teuer, dass es wirklich nur ein kleines Goodie ist, was man da dazu bekommt. Auch bei den anderen ist es dann eher so ein kleines Goodie. Letztlich geht es natürlich schon mehr um die Bardividende, die man da haben will. Aber ist auch ganz witzig, so Swatch bringt jedes Jahr eine extra Uhr raus für die Aktionäre. Oder die, weiß nicht, ob du Kreuzfahrturlauberin bist.
Also ich
vielleicht nicht. Jetzt aber im Moment nicht, vielleicht irgendwann.
Genau, aber die großen Kreuzfahrtkonzerne, die haben auch so, dass man ab 100 oder 1000 Aktien kriegt man dann so 200 Euro oder 250 Dollar Bordguthaben. Das kann man sich dann online da beantragen und ja, ist ja auch ganz nett, dass man das dann mitnimmt. Und kann sich natürlich auch, wenn ich 20 Jahre lang Urlaub da mache, dann schon auch rechnen. Ja, also es gibt noch so ein paar Brauereien, da kriegt man dann ein Sixpack Bier mit nach Hause oder so ein Sondersekt oder Wein.
Hier ist Wasser drinnen.
Ja, so. Genau. Wasser weiß ich jetzt nicht, ob es da nicht auch irgendwas gibt, aber und sogar Kalida, so ein Schweizer Unternehmen, die hatten bis vor ein paar Jahren einen jährlichen Börsen, also ein Anleger-Pyjama rausgebracht. Das ist so ein Unterwäsche-Unternehmen und die haben das jedes Jahr so ihren Anlegern, die auf der Hauptversammlung waren, einen Pyjama extra mitgegeben.
Also es gibt auf jeden Fall einige Dinge, auf die man achten kann, wenn es um die Auswahl einer potenziellen Dividendenaktie geht.
Absolut.
Dann danke ich dir schon mal sehr für diesen Einblick. Es gibt auch, ich glaube, Aktienreports bei der Aktionär, die sich insbesondere des Themas auch widmen.
Genau, da ist so der Kollege Küfler und auch ich bringen da regelmäßig mal so Dividendenreports mit spannenden Dividendenaktien, gern auch mal so ein bisschen kreativer, so aus der zweiten Reihe. Da kommen dann regelmäßig mal auch Reports für die Leser, die so nach spannenden Ideen suchen. Und im Heft haben wir natürlich auch fast jede Woche eine Dividendenaktie mit drin.
Dann danke dir für deine Einschätzungen hier. Das war Michael Herrmann, erst Redakteur bei der Aktionär und Experte für Versicherer, Immobilien und Banken. Heute mit ein bisschen Einblick in Dividendenaktien. Ich danke dir sehr. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Das war die heutige Ausgabe des Money Train Podcasts. Zum Ende noch verhaspelt. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann Sie das hören.